Wenn Gott untergegangen ist. Es war ein Mann namens Josef. Er war Mitglied des Jüdischen Rates und ein vorbildlicher und gerechter Mensch. Er hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Er stammte aus der jüdischen Stadt Arimathäa und lebte in der Erwartung, dass Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Dieser Mann nun ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Noch nie war jemand darin bestattet worden. Das geschah am Freitag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, folgten Josef. Sie sahen das Grab und waren dabei, als der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und beschafften sich wohlriechende Salböle, doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt. Ein gruseliger Leichenzug ist das an jenem späten Freitagnachmittag. Ein ehrwürdiger Ratsherr, der sich an einem Leinenbündel abschleppt. In dem Leinentuch eine übel zugerichtete Leiche, das Blut noch nicht ganz trocken. Und mit etwas Abstand zu dem Leichenträger eine Handvoll Frauen, verschüchtert und verängstigt. Sie schauen aber genau hin, was da passiert, wo der Verstorbene jetzt hinkommt. Der Zug bewegt sich zu einem Felsengrab, frisch ausgehauen. Der Ratsherr legt das Leinenbündel an die Seite, rollt den schweren Stein vom Eingang der Grabhöhle weg, schiebt und zieht das Leinenbündel hinein, rollt den Stein wieder davor. Endstation. Er geht weg. Die Frauen schauen noch einen Moment hin, halten inne. Dann gehen auch sie, eilen sie in die Stadt, schnell noch Zutaten für das Einbalsamieren des Verstorbenen kaufen, bevor die Sonne untergeht und damit der Sabbat, der Ruhetag, beginnt. Am Sonntag werden sie wiederkommen und dem Verstorbenen ihren letzten, einen schweren Dienst erweisen. Es ist eine absolut bleierne, düsterne, verzweifelte Szene. Alle Beteiligten stehen ganz unter dem Eindruck des grausigen Schauspiels, das sich ihnen auf dem Hügel Golgatha geboten hat. Da ist der Ratsherr, Josef von Arimathäa. Von ihm lesen wir, er lebte in der Erwartung, dass Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Aber nun trägt er eben diese Hoffnung zu Grabe und dazu noch das Gefühl des Versagens. Josef von Arimathäa hat im Hohen Rat den Todesbeschluss nicht verhindern können. Dann die Frauen. Sie hatten damals in Galiläa alles aufgegeben, um zu Jesus zu gehören. Auch sie bestatteten ihre Hoffnung und ihr neues Leben mit Jesus. Ihre Zukunft liegt jetzt im Finstern. Selbst die Kreuzigungsszene finde ich da irgendwie tröstlicher als diesen Leichenzug. Denn da ist Jesus doch noch lebendig. Jesus spricht, Jesus bringt seinen himmlischen Vater ins Spiel. Aber nun in einem Leichentuch ist er eingewickelt. Oder das, was von ihm übrig ist. Und der Himmel schweigt, kein Gott, der eingreift, hilft, tröstet, spricht. Nichts. Kann denn ein Gott so etwas zulassen? Man sagt, Gott sei die Liebe. Hat Gott denn versagt? Seine Verheißungen gebrochen? Gott ist untergegangen und der Glaube, wie er für Josef und die Frauen einmal war, der ist am Ende. Den eigenen Glauben zu Grabe tragen. Den Glauben an Gott und die Menschen. Den Glauben an die Mitmenschen. Den Glauben an sich selbst sowieso. Ich weiß nicht, ob Sie das schon so grundsätzlich so tiefgreifend erlebt haben wie diese Leute hier. Aber zumindest in Teilen werden Sie das kennen. Und Sie wissen auch, wie Sie darauf reagieren, wohin Sie fliehen. Flucht in die Lethargie, in die Arbeit, in die immerwährende Ablenkung, in den Alkohol, in Hartherzigkeit, in grenzenlosen Hass auf andere oder auf sich selbst, in Sprachlosigkeit und Verstummen, ins pure Vergnügen, in den Zynismus. oder in Rückzug und Isolation, wie die Jünger von Jesus, die kommen seit Jesu Gefangennahme fast gar nicht mehr vor. Verschwunden, abgetaucht. Auch Josef und die Frauen sind sprachlos. Einzig als Josef Pilatus um den Leichnam bittet, spricht er, sonst nicht. So kann das werden, wenn der Glaube am Ende ist, dass Worte fehlen und nicht helfen. Aber das Tun, das Handeln, das bleibt noch. Josef und die Frauen, sie sind nicht geflüchtet wie die Jünger. Ganz im Gegenteil, sie tun einfach das, was dran ist, was ihnen die Liebe und der Anstand gebieten. Glaube steckt nicht nur im Kopf, nicht nur im Herzen, nicht nur und manchmal besser gar nicht im Mund. Wenn der Kopf leer ist und überhaupt nichts mehr glauben kann, wenn das Herz zerbrochen ist und am Boden liegt, wenn der Mund verstummt, dann gibt es noch die Füße, die losgehen können, die Augen, die hinsehen können, die Hände, die sich abschleppen, die Lasten tragen und Salben anrühren können. Josef von Arimathäa und die Jesus-Anhängerinnen aus Galiläa, sie tun, was die Liebe, die Trauer und der Respekt ihnen gebieten, obwohl ihr Messias tot ist und ihnen Gott als der himmlische Vater untergegangen ist. Sie tun das unheimlich couragiert. Sich so deutlich auf die Seite eines hingerichteten Religions- und Staatsfeindes zu stellen, das ist sehr gewagt. Erst recht für einen geachteten Ratsherrn. Die Angst hält sie nicht ab. Das Grauen vor dem zerschundenen Leichnam auch nicht. Josef zieht die Nägel, holt den Leichnam vom Kreuz, wickelt ihn ein, schleppt sich daran ab. Und die Frauen, sie scheuen sich nicht, die Einbalsamierung vorzubereiten für einen alles andere als schön hergerichteten Toten. Diese Leute zeigen ihre Liebe zu Jesus, obwohl er tot ist. Diese Leute haben ihre Hoffnung auf Gott verloren und tragen sie zu Grabe, muten sich den Schmerz zu. Mit einem Glauben, der nur noch in den Augen, Händen, Füßen und in ihrem Mut steckt, als in Kopf und Herz nichts mehr ist. Das kann ich von dieser Trauergesellschaft lernen, wenn ich am Glauben und am Leben verzweifle. Den Glauben auch dann leben, wenn er gestorben ist. Es ist wohl kein Zufall, ausgerechnet Menschen aus dieser Gruppe sind es, die später als Erste mit der Osterbotschaft überrascht werden, als sie sich gerade an die Leichenpflege begeben, also etwas tun wollen. Dagegen dringt die Osterbotschaft erst spät durch zu jenen Jüngern, die verängstigt irgendwo in einem Haus in Jerusalem erstarrt sind. Diese Andacht ist speziell dann für sie, wenn für sie Ostern unvorstellbar weit weg ist. Wenn für sie der lebendige Christus außerhalb des eigenen Horizontes liegt, wenn sie mit sich selbst, mit dem Leben und dem Glauben fertig sind, wenn ihnen Gott untergegangen ist, die schlichte Einladung dieser Geschichte ist, handeln sie, geben sie ihrem Schmerz Gestalt, haben sie Mut, zeigen sie sich, erstarren sie nicht, leben sie ihren erstorbenen Glauben. Und dann wünsche ich ihnen, dass ihnen nach der Finsternis von Karfreitag früher oder später zu seiner Zeit das Licht des lebendigen Christus aufgeht. Ein Gebet aus dem Gesangbuch. Christus, du hast Lazarus, deinen Freund, aus der Höhle des Grabes gerufen. Komm heraus. Und er lebte. Sprich du zu meiner Seele, komm heraus. Ja, Herr, ich will kommen, ich komme mit leeren Händen, aber ich höre deinen Ruf. Du, der Lebendige, gibst Leben. Du, das Licht, siegst über alle Finsternis. Du, die Wahrheit, beendest den Trug. Du, die Liebe, befreist von Furcht. Dein bin ich im Licht deines Tages und im Dunkel meiner Nacht. Behüte mich hier und in Ewigkeit. Amen.